Ich möchte heute über das für uns und das gegen uns sprechen, was gegen uns steht, was für uns steht, wie wir uns für Jesus entscheiden und für ihn auch leben können und was das bedeutet im Einzelnen. Klar ist als Vorgabe, Gott ist für uns, Christus für uns, Christus für alle heißt es auch, ja, aber Christus ist für uns, also das wissen wir, ja, dass er, indem er sich hingegeben hat, auf sich auf unsere Seite gestellt hat, das heißt im Römerbrief, dass er sogar für uns eintritt zur Rechten Gottes, ja, und das steht in Römer 8, Vers 31, da geht es um die Frage auch der Anklage, natürlich auch von Feindesseite, und da heißt es, ist Gott für uns, wer kann dann noch gegen uns sein? Ich meine, da gibt es welche, ja, aber was bedeutet das? Ja, wenn Gott für uns ist, was kann das schon bedeuten, wenn jemand gegen uns ist? Wer kann gegen uns sein? Zum einen geht es gar nicht so wirklich, weil Gott ja mächtiger ist, sein für uns durchzuziehen. Und das andere ist dann so, wie bei Luther heißt es eher, wer mag dann noch gegen uns sein? Also das versucht zwar der eine oder andere, vor allem der Feind, ja, aber das bringt eigentlich gar nicht viel. Wer will verurteilen? Christus ist doch da, der gestorben ist. Ja, noch mehr, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist und auch für uns eintritt. Also es ist eine der geheimnisvollsten Dinge, dass Jesus, der durch seinen Geist in uns lebt, in uns Wohnung genommen hat, dass er tatsächlich zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Ja, kennt ihr vielleicht jemanden, der bei einer ganz hohen Regierungsstelle ein gutes Wort für dich einlegen kann? Manchmal ist das Vitamin B, manchmal kann man da so dadurch was machen. Ja, da ist eine kritische Situation, dann Vitamin B. Ja? Aber das ist nicht irgendjemand, das ist der Sohn Gottes, der für uns eintritt. Also er wird tatsächlich auch nicht nur als der Erlöser, sondern auch der aufgrund seiner Auferstehung auch als der Fürbitter für uns, der sich für dich verwendet, für dich und mich. Also das ist doch wirklich dann, also mit salopp gesagt, wurscht, wer noch gegen uns ist, oder? Wiewohl es das gibt. Ja. Eine sehr, sehr beeindruckende Situation wird uns im Alten Testament geschildert, in dem Zusammenhang eigentlich, finde ich. Der Josua, der hat ja diese große Herausforderung, er soll jetzt das Volk aus der Wüste in das verheißene Land führen. Ja, jetzt ist der Augenblick gekommen, wo die Erfüllungen auch an Mose und an die Kinder Israel jetzt passieren sollen. Und vor Jericho, er guckt sich das so an und er betet wahrscheinlich oder überlegt, wie soll das alles werden. Und da heißt es in Josua 5, Vers 13, es geschah, als er bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Also gegen uns. Für uns oder gegen uns? Dualistisch. Ja? Und die Antwort dieses Mannes ist nein. Bist du Deutscher oder Russe? Nein. Ja, also es scheint eigentlich weder noch, oder? Beides, irgendwie beides falsch, oder was? Ja? Bist du alt oder bist du jung? Nein. Tolle Antwort eigentlich. Gell? Also Jesus beantwortet nicht alle Fragen, wie wir sie ihm auch so vorlegen. Also falsche Frage heißt das eigentlich auch, oder was? Ja? Falsche Frage, keine Antwort. Wow, das wäre mal interessant, mal nachzudenken, ob wir manchmal keine Antwort bekommen von Gott, weil wir eine falsche Frage stellen. Oder so. Ja? Dann auch nur mal so ein Gedanke ganz nebenbei. Aber der sagt, nein, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn, jetzt bin ich gekommen. Es geht gar nicht darum, wer jetzt für dich ist, wer gegen dich ist und so. Also wir überlegen immer, also da gibt es auch so, ja, man kommt in eine größere Gruppe rein, in eine neue Klasse, in eine neue Arbeitsgruppe, in eine neue Firma und so. Wer ist hier für mich, wer ist hier gegen mich? Ja, also ein ganz kurzes Abchecken, ja. Oder neue Wohnung, wer ist hier im Haus, wer ist hier für mich, wer ist vielleicht gegen mich? Aber er sagt, nein, ich bin doch der Herr, der Fürst über das Heer des Herrn. Das ist noch mehr als Michael, würde ich sagen. Ja? Also noch einer drüber. Deswegen soll er auch anbeten und zu seinen Füßen niederfallen. Wow, fiel auf sein Angesicht, betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Das würde ja der Engel gar nicht erlauben. Also Engel lehnen ja Anbetung ab. Ja, also ist es noch mehr als Engel über das Heer des Herrn. Der Fürst Israels ist ja, wird ja Michael mal gesagt in Daniel 12, gell? Aber er ist noch eins drüber und dadurch ist er der, der ja, jetzt gekommen ist. Ich bin gekommen, ich bin jetzt da. Ja, und das schließt natürlich ein, dass er für sie ist, aber es geht um ihn, es geht um Gott. Und das entspannt uns manchmal, wenn wir vielleicht denken, oh, wir müssen hier was erreichen für uns, für mein Zeugnis, für meine Berufung, für mein Leben, für die Gemeinde, für dieses, für das Reich Gottes oder so. Ja, da ist einer, der noch ganz anders, um den es eigentlich geht, um ihn und seine Ehre geht es ja eigentlich. Und die umgekehrte Frage ist nicht nur, ist er für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Ja? Sondern sind wir für ihn? Das ist eine interessante Frage. Ja, klar. Ja, also, hör mal, natürlich, ich bin für Jesus. Woran würde man das denn merken? Also, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten natürlich. Woran würde man das merken, dass du für Jesus bist? Ja, dass du für ihn mal ein gutes Wort einlegst. Und zwar nicht vor dem Thron Gottes, sondern vor Menschen. Ja? Dass du mal manche Dinge mal gerade rückst, wenn abgelästert wird über Gott. Ja? Puh, manchmal fällt mir manchmal schwer, wenn so ganz herbe Witze sind, ja? Wo dann Jesus mit betroffen ist, sage ich mal, oder vielleicht sogar das Kreuz. Manche erdreisten sich darüber, Witze zu machen. Ja? Das ist schon, also da zuckt es dann schon, dass man sagt, ey Leute, also ja, vielleicht spreche ich da mal was für ihn aus, ja, sage ich mal. Ja. Aber natürlich für ihn bin ich, wenn ich in meinem Herzen ihn habe, wie wir gesungen haben, und ihn bejahe, seine Regierung über meinem Leben bejahe. Heute will ich mal einen Aspekt nennen. Ich glaube, dass das durchaus auch hineinpasst. Man erkennt das, dass du für ihn bist, am Verhalten gegenüber seinen Dienern. Da gibt es manchmal nämlich ein Missverständnis, dass man das meint, x-beliebig trennen zu können. Und da gibt es im Alten und im Neuen Testament dazu einige Beispiele, die zeigen, das gehört zusammen. Ganz, ganz verrückt. Gehen wir da mal rein, erstmal in 2. Mose, nachher gibt es noch eine Stelle aus 4. Mose, ja, wo Mose das zurechtrückt. Ja, 2. Mose 16, da sprachen Mose und Aaron zu allen Kindern Israels: Am Abend sollt ihr erkennen, dass es der Herr war, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat. Ich war das gar nicht, ich war nur vorne dran. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, denn er hat euer Murren gegen den Herrn gehört. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Wir haben gegen Mose gemurrt. Und er sagt, es ist eigentlich Murren gegen den Herrn. Weiter sprach Mose: Der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot in Fülle. Denn er, der Herr, hat euer Murren gehört, womit ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Die würden das gerne trennen, auseinanderhalten. Und Mose sagt, es gehört in dem Fall zusammen. Es fällt zusammen. Wir werden weiter nachgehen. 4. Mose 16, auch ein Murren, ja, eine Versammlung sogar gegen Mose, gegen Aaron, also fast, würde man sagen, eine Verschwörung oder sowas. Ja. Sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihnen: Ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Stimmt doch. Warum erhebt er euch über die Gemeinde des Herrn? Alle sind wir gleich, Mann und Frau, alt und jung, Grieche, Sküte, Freier, Sklave, wir sind alle gleich, wir sind einer in Christus. Warum erhebt er euch über die Gemeinde des Herrn? Und so haben sie das damals auch aufgefasst in Israel. Ihr beansprucht zu viel, ihr nehmt euch da was raus. Meint ihr nicht, dass wir auch die Stimme Gottes hören können? Warum erhebt ihr euch? Und später rückt Mose das zurecht im Vers 11: Für wahr, wird einer angesprochen, du und deine ganze Rotte, ihr rottet euch gegen den Herrn zusammen. Und Aaron, wer ist er, dass ihr gegen ihn murrt? Es geht doch gar nicht um ihn. Es geht um eure Haltung Gott gegenüber letzten Endes. Und das ist das Problem, dass es passieren kann, dass man plötzlich Gott gegen sich hat, weil man in seiner Haltung gegen seine Diener eine falsche Haltung eingenommen hat. Ich glaube, so ist das auch gemeint hier bei 1. Petrus 5. Das lehrt er, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Es geht also um eine Haltung, ja, der Demut. Denn, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Hier geht es ja offensichtlich um unsere Beziehung zu Gott. Und gleichzeitig geht es irgendwie auch um die Beziehung zu den Dienern Gottes. Eigenartig, gell? Später in Vers 8 steht, seid nüchtern wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht. Also nicht der Leitung, sondern dem Teufel sollen wir widerstehen, auch seinen Anläufen, dass er uns in eine rebellische Haltung bringen will. Fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft in der ganzen Welt. Also hier wird eine Verbindung auch von Petrus hergestellt zwischen unserer Haltung Gott gegenüber, ja, und auch wie es seinen Dienern gegenüber, der Leitung gegenüber ist. Das ist schon spannend. Wer will schon Gott plötzlich gegen sich haben? Das hat sogar Gamaliel einmal gesagt, ja, wir wollen nicht als solche erfunden werden, die gegen Gott streiten, oder? Also Gott möchte, glaube ich, keiner gegen sich haben. Deswegen lasst uns eine Haltung der Demut einnehmen. Jetzt muss man in dem Kontext dazu sagen, weil sogar solche Verse können auch total missverstanden oder auch sogar missbraucht werden. Das geht jetzt nicht darum, ob eine konstruktive Kritik, ja, angebracht ist und auch nötig ist, Verbesserungen herbeigeführt werden, ja, und auch, dass Fehler angesprochen werden. Ja. Wenn Mose sagt, wer sind schon wir, wer ist schon Aaron? Ja, der Aaron hat auch Fehler gemacht, oder? Mose hat auch Fehler gemacht, oder? Darum geht es nicht, dass es fehlerlose Menschen sind, dass man die auch nicht beim Namen nennen muss, die Fehler, oder dass man die nicht unter Umständen auch korrigieren muss und so weiter. Ja. Und auch Paulus schreibt ja klipp und klar, ja, einerseits sollen Leiter nicht einfach so angeklagt werden, andererseits müssen sie auch zurechtgewiesen werden, wenn da wirklich Sünde und Fehler im Spiel sind. Steht in 1. Timotheus 5, Vers 19, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von 2 oder 3 Zeugen. Und dann kommt es, die sündigen, weise zurecht vor allen, also vor der gesamten Mannschaft oder zumindest vor der Ältestenschaft, damit sich auch die anderen fürchten. Also es geht nicht darum, dass das ein Freibrief ist. Ja, der Chef ist halt so, die Leitung ist halt so, jetzt auch gerade im geistlichen Bereich. Ja. Da darf man keinerlei Kritik üben und so weiter. Nein, es ist schon so, dass da eine große Verantwortung auch da ist und dass da auch Dinge, die schief laufen, auch angegangen, behandelt, bearbeitet werden müssen. Ja. Nur man soll nicht einfach so irgendwas machen, denn das ist ja ein Lieblingsfeld, auch des Feindes, dass er Klage und Missgunst und Misstrauen sät. Es ist ja auch so, dass auch innerhalb der Gemeinde auch durchaus auch Dinge angesprochen werden sollen, gerade wenn es jetzt um offensichtliche Sünde geht. Jetzt nicht irgendwas, wo man denkt, oh, das könnte man aber besser oder anders machen. Ja, wird ja auch von Jesus sogar gesagt, dass das angesprochen werden und bearbeitet werden soll. Aber von der Haltung her, jetzt geht es wieder um die Haltung, von der Haltung her, ja, begebe ich mich nicht in eine Haltung der Anklage, sondern in eine Haltung des Gebetes und der Demut. Ja. Deswegen sagt Jesus selbst, das ist in Markus 11, Vers 25 überliefert, wenn ihr dasteht und betet, während wir beten, ja, dann vergeben wir. Dann sollen wir vergeben, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Das kann also sein, dass wir tatsächlich etwas haben, also etwas Substanzielles, nicht irgendwie, also ehrlich, wie mag ich den nicht? Ja, das ist nicht, ich habe was gegen den. Das sagt man zwar so, ja, ja, der hat was gegen mich. Der mag mich nicht, heißt das eigentlich, ja. So ist es gemeint. Aber er hat etwas. Das heißt, es gibt schon einen Anlass. Ja, der hat mir das Bein gestellt, sage ich mal. Oder der hat mich wirklich, der hat tatsächlich mir geschadet auch und so. Und da soll ich als erstes ins Gebet, im Gebet auch, ja, vergeben und damit ich in der richtigen Haltung bleibe. Ja, und natürlich auch, damit meine eigenen Verfehlungen vergeben werden. Kolosser 3, Vers 13 heißt es sogar, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Also, puh, das ist nicht nur eitel Freude und Sonnenschein, so klingt das, gell? Also es gibt manchmal tatsächlich Situationen, wo es uns gar nicht so leicht fällt, einander zu lieben, muss man doch ehrlich sagen. Ja, dann versuchen wir es mal mit dem Tolerieren, mit dem Stehenlassen, mit dem Ertragen und Vergeben. Ja, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, also wenn das auch klingt so, da gibt es was. Aber natürlich wollen wir eigentlich auch transparent sein und auch bereit sein, dass man darüber sprechen kann, über das. Aber das ist der nächste Schritt, ja, dass ich auch dann vorbereitet bin, sage ich mal, in der richtigen Haltung, so etwas anzusprechen. Es geht gar nicht darum, dass ich hier irgendwie, was weiß ich, eine Lanze brechen will oder so, ja, für dieses Thema Leiterschaft, zumal es mich ja betrifft, sondern es geht um Gott. Mose sagt doch, Leute, passt auf, es geht um Gott, es geht doch gar nicht um uns. Aaron, ich weiß auch, ich bin mit dem aufgewachsen, der hat ganz schön viele Fehler. Ja. Ich mache auch Fehler. Er hat ja so viel auf dem Kerbholz, der könnte sein Leben lang, könnte der immer auf diesen alten Ägypter hingewiesen werden, den er umgehauen hat vor 80 Jahren. Der hatte was auf dem Kerbholz, den kann man immer drauf rumreiten, der war immer angreifbar. Er sagte, Leute, ihr kriegt ein Problem mit Gott, das ist die Not, wenn ihr euch da so reinreiten lässt. Und deswegen spreche ich darüber, weil das was mit unserer Beziehung zu Gott hat. Gott nimmt diese Dinge persönlich. Gott nimmt es persönlich. Da ist im Alten Testament diese Geschichte mit Samuel. Ja, der war als Richter ja wirklich einer der ganz positiven Figuren, ja, kann man dann wirklich sagen. Hat nachher bei seiner Abschiedsrede gesagt, wem habe ich mal irgendwie übervorteilt, wem habe ich ein Schaf geklaut, was habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, und das Wort Gottes bezeugt sogar, alles, was er gesagt hat, ist wirklich eingetreten. Also einer der vorbildlichsten, verlässlichsten Leiter des Alten Testamentes. Ja. Im alten Bund, ja. Und doch musste er erleben, wie dann das Volk plötzlich einen König gefordert hat. Ja. Und er merkte genau, das ist nicht nur das, nicht das, was er will, sondern es betrifft ja Gott irgendwie. Gott ist doch der König. Und Gott rückt das zurecht. Der Samuel ist ganz aufgewühlt und so weiter. Ja. Und Gott sagt zu ihm, 1. Samuel 8, Vers 7, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Es geht doch gar nicht um dich. Ja. Also in diesem Vorpreschen, ja, nimmt Gott das persönlich. Es geht doch gar nicht darum, dass sie nicht auf Samuels Rat gehört haben, ja, sondern dass sie in der Beziehung zu Gott eine Schieflage haben. Jesus sagt, dass er, als er seine Jünger aussendet, ja, diese 70 sendet er aus, und dann sagt er, das ist eine Riesenverantwortung, oder was bedeutet denn das? Wer euch hört, der hört mich. Ja, er stellt sich zu dem Wort seiner Jünger, die er ausgesandt hat, und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Also diese Sendung von Vater zum Sohn bedeutet, wer Jesus verwirft, der kann tausendmal Allah anbeten, aber der verwirft Gott. Hilft nichts. Ja? Und dann überträgt er dieses Sendungsprinzip auf seine Jünger. Wer euch, die ich gesandt habe, verwirft, verwirft gleichzeitig mich. Paulus, ja, der war sich sicher, als er den jungen Christen über die Berufung zur Heiligung, ja, sie darüber lehrt, das steht 1. Thessalonicher 4, da sagt er dann, er belehrt sie erst, also eure Berufung ist die Heiligung, dann sagt er, deshalb, wer das verwirft, der verwirft nicht Menschen, also es geht doch gar nicht um mich, ich bin doch nur der Gesandte, ich bin doch nur der Apostel hier, der euch diesen Brief schreibt, ja, aber wenn ihr das verwerft, überlegt es euch gut, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Wow, ist also eine enge Kopplung sozusagen. Ja. Jetzt würde ich auch natürlich sagen, halt, Moment mal. Wait a minute. Also wir sind doch heute jetzt in einer ganz anderen Zeit. Also heute gibt es ja keinen Mose mehr, keinen Aaron mehr, also Samuel, diese ganzen Cracks, diese ganzen Helden sind ja nicht mehr da. Also kann uns nicht mehr betreffen. Apostel, die 12 Apostel. Jesus hat die Jünger, also wir sind ja raus. Das gibt es ja gar nicht mehr heutzutage. Das Problem hatte Paulus übrigens auch. Der war auch nicht einer von den 12. Der hatte zeitlebens in seiner Missionstätigkeit, nachdem er Gemeinden gegründet hat, ja, hat er zeitlebens damit zu tun gehabt, dass er immer wieder hinterfragt worden ist. Anscheinend war sein Auftreten, seine Erscheinung war nicht so eindrucksvoll, wie das von Nawalny, nicht so ein Strahlemann. Er machte äußerlich auch nicht so viel her, vielleicht war er nicht so groß, dann hat er so ein Augenleiden gehabt. Und war irgendwie, die haben dann gehört, der Paulus kommt, ja, und dann waren sie dann doch ganz schön enttäuscht. Also der zeigte nicht viel her, also auf den konnte man auch nicht stolz sein. Ja. Oder irgendwie, also das war eine dürftige Erscheinung, vielleicht sogar erbärmlich. Vielleicht sogar erbärmlich. Er war auch nicht mehr der Jüngste. Der hatte keine ausgefeilte Rhetorik. Der war nicht so beeindruckend, wie man sich den vorgestellt hat, wie man sich den Apostel vorstellt. Ja? Da musste er irgendwie kämpfen oder er musste irgendwie rudern. Ja? Und er merkte aber, Mensch, es geht doch gar nicht um mich, es geht doch um eure Beziehung zu Gott. Und eigentlich gerade, was dieses Unterschätzen angeht, ja, das gab es immer schon, ja. Aber das wäre ein Spiegelbild zu heute. Gerade was dieses Unterschätzen angeht, ja, das hat mit dem Geheimnis von Jesus selbst zu tun und auch mit dem Geheimnis von dem, was Gemeinde ist. Das Geheimnis der Gottseligkeit ist groß. Das steht in 1. Timotheus 3, Vers 16. Was ist das Geheimnis daran? Wunderbarer Vers, ist wie so eine Hymne aus der Urgemeinde. Ja. Gott ist offenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Das zeigt das Geheimnis an. Weihnachten geoffenbart im Fleisch, Golgatha, gekreuzigt, gerechtfertigt im Geist, Auferstehung. Von den Engeln gesehen, als er den Himmel durchschritten hat. Weltweite Verkündigung. Weltweit, wie wir es heute auch schon gehört haben, Glauben gestiftet in der ganzen Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Das ist so dieser Weg. Aber das Irdische und dieses Erbärmliche hat dazu eingeladen, Jesus zu unterschätzen. Der war ja auch in Nazareth, der war ja auch in Bethlehem zuerst. Und man dachte, hat ihn unterschätzt, man hat nicht gedacht, dass das Gott ist. Und das Interessante, das schreibt Paulus an Timotheus im Rahmen dessen, dass er über die Gemeinde eigentlich lernen will und über das Verhalten in der Gemeinde. Ja? Weltweit, geglaubt in der Welt, und da geht es aber in dem Timotheusbrief, geht es um die Ortsgemeinde, komischerweise. Obwohl man so diesen großen Kontext hier sieht. Direkt davor schreibt er, das ist jetzt, sind die beiden Verse davor, vor diesem Vers 16, über dieses Geheimnis. Ja. Vers 14, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, was die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Denn anerkannt groß ist das Geheimnis, kommt dann. Interessant. Und ich glaube, dass sich das widerspiegelt, weil Jesus diese irdische, schlichte, einfache Komponente hatte, ja, und sogar als der Schmerzensmann neben Pilatus stand, siehe, was für ein Mensch, was für ein erbärmlicher Mensch heißt das eigentlich, weil er auch diese Knechtsgestalt hatte und diese Herrlichkeitsgestalt und diese Rechtfertigung im Geist. Deswegen spiegelt sich das genau das in der Gemeinde wieder. Genau beides. Ja, die Gemeinde hat diese geistliche Komponente, ja, also dass wir die Familie Gottes sind, so wird es hier gesagt, das Haus Gottes, die Familie Gottes, ist phänomenal. Wir dürfen zusammenkommen als seine Kinder, als Familie Gottes. Und das ist was anderes als irgendein Club, ein Skatclub oder irgendein Verein, ein Sportverein. Ja? Das ist was anderes. Und deswegen gibt es auch da eine andere Art von Verhalten. Und auch in der Gemeinde gibt es sowohl diese geistliche, auch übernatürliche Komponente, ja, als auch ganz schlichte, irdische, ich sag mal fleischliche, natürliche Vorgänge. Ja? Dass wir hier sauber machen müssen, dass wir die Spülmaschine anmachen müssen, vielleicht mal irgendwie was zu regeln haben, was zu reparieren haben, es geht was kaputt. Es müssen finanzielle Dinge geregelt werden, was weiß ich. Ja? Und das ist kein Widerspruch. Das war nicht bei Jesus auch kein Widerspruch. Er ist ja auch im Fleisch erschienen und im Geist gerechtfertigt. Es gibt diese beiden Seiten bei Jesus und er ist das Haupt der Gemeinde. Also gibt es das auch in der Gemeinde. Und deswegen sollen wir über der Schlichtheit, die eine Ortsgemeinde darstellt, und darum geht es im ganzen 1. Timotheusbrief, auch hier in 1. Timotheus 3, ja, über der Schlichtheit, die die Gemeinde Jesu auf Erden darstellt, nicht die Herrlichkeit und diese göttliche Komponente vernachlässigen oder gar verwechseln oder verdrängen. Auch die Ortsgemeinde verkörpert Gottes Familie. An einem bestimmten Ort. Und schön, wenn sie mit der Universalgemeinde verbunden ist. Ja, wie wir letzten Sonntag auch gehört haben. Wir dürfen verbunden sein mit der ausgestreckten Hand Gottes nach Afrika, ja, oder ja, nach Indonesien, nach überall hin, wo der Herr uns hinschickt. Nach Südafrika mit diesem Chor haben wir eine Verbindung. Ja. Also das gehört dazu, ja, dass wir uns vernetzen, dass wir verbunden sind. Ja. Und deswegen wünsche ich mir also einen dementsprechenden Umgang, dass wir das auch immer im Hinterkopf haben, im Umgang miteinander, in dem Respekt, den wir einander entgegenbringen. Das ist nicht eine irdische Organisation allein, wenn auch ein e.V., wenn auch vielleicht irgendeine irdische Komponente dabei ist, sondern es geht ja primär um die Familie, das Haus Gottes. Und Gott wirkt auch durch sie, auch durch die Ortsgemeinde in aller Schlichtheit und auch Schwachheit. Für ihn sein heißt also, sich auch zu ihm, seiner Gemeinde und der Leitung auch zu stellen. Für ihn sein heißt, mit ihm zu sammeln. Mit ihm zu sammeln. Das sagt Jesus doch selbst, oder? Lukas 11, Vers 23. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ganz bekanntes Wort, ich glaube, das kennt ihr sicher, gell? Hier ist natürlich noch dieses... Ich, im Großen und Ganzen bin ich schon mit ihm. Also das ist schon sehr dualistisch. Gell? Entweder bist du mit ihm oder gegen ihn. Das ist schon heftig. Gell? Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut automatisch. Du kannst in einem von beiden Prozessen beteiligt sein. Eins von beiden. Macht jeder von uns. So klingt das, oder? Bei dem Sammeln, was sammelt denn Jesus? Was sammelt denn Jesus? Briefmarken? Rolls-Royce? Wie dieser Backwarenchef da? Was sammelt Jesus eigentlich? Ja? Karteikarten? Nein, er sammelt Menschen. Jesus sammelt Menschen, ist ein Menschensammler. Der liest die auf, handverlesen oft. Ja? Der liest die auf aus den verrücktesten Kontexten, aus den verrücktesten Zusammenhängen. Ja? Also, das ist phänomenal. Und das nennt sich hier, dieses Sammeln im Griechischen steht hier Synagon. Ja, ihr kennt die Synagoge. Ja, er schafft mit den Leuten, die er sammelt, eine Synagoge. Das ist im Alten Testament, im Judentum, auch heute noch, ja, ist das Gotteshaus der Juden. Ja, aber im Neuen Testament wird immer, wenn versammelt wird, Synago steht da immer. In der ganzen Apostelgeschichte, in den Briefen von Paulus, das ist quasi die neutestamentliche Synagoge. Er sammelt und bringt diese Menschen zusammen. Johannes der Täufer, der hat ja gesagt, der sammelt den Weizen in die Scheune. Ja. Und diese Scheune, oder einmal heißt es auch die Herde, ja, das ist die Gemeinde, das ist die Ekklesia, die neutestamentliche Synagoge. Und das gehört zum Tun des Herrn in unserer Zeit. Ja? Verrückterweise hat ausgerechnet Kaiphas ja diese Prophetie ausgesprochen, dass Jesus für das ganze Volk sterben würde. Es ist besser, dass einer stirbt, als dass das ganze Volk umkommt. Da hat Gott gesagt, ja, genau so ist es. Ja? Und das steht noch, das hat er nicht aus sich heraus gesagt, sondern weil er in dem Jahr hoher Priester war. Ja, das steht hier in Johannes 11, Vers 51. Das redet er gar nicht aus sich heraus, sondern weil er in jenem Jahr hoher Priester war, weissagte er. Das finde ich total irre, weil der Kaiphas, der war doch durchdrungen von Korruption, von bösen Gedanken, fleischlichen Gesinnungen. Und trotzdem, verrückterweise, auch ein interessantes Beispiel für Leiterschaft, war er der hohe Priester und aus dem Grund hat er geweissagt. Ja. Gut, das ist kein Vorbild, weil es sollte ja das Leben mit dem, was man von sich gibt, möglichst übereinstimmen. Ne? Und jetzt erklärt Johannes das, denn Jesus sollte für das Volk tatsächlich sterben. Er hat das wirklich richtig ausgesprochen. Und dann Vers 52, Johannes 11, 52, und nicht für das Volk allein, was jetzt da ist, für das Bundesvolk, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zu versammeln, zusammenzubringen. Synagoge steht da. Ja? Also die zerstreuten Kinder, die zerstreuten Kinder Gottes. Also ich bin manchmal auch ein bisschen zerstreut, sagt man ja so. Also wenn ich jetzt nicht so ganz konzentriert bin, bin ich so ein bisschen zerstreut und kann nicht immer alles, allem so, vielleicht alles so verfolgen. Da muss ich mich sammeln, sagt man ja auch dann so. Ja. Aber hier ist natürlich mehr gemeint als nur dieses äußerlich zerstreut sein, sondern die zerstreuten Kinder Gottes. Das gehört also auch nach den Worten von Johannes in dem Kommentar dieser Prophetie des Hohen Priesters zu dem Willen des Herrn. Auch dafür ist er gestorben, oder? Er sollte für das Volk sterben, nicht nur für das Volk allein, sondern auch sollte er sterben, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Ich glaube, dass Gott das in der letzten Zeit tut, bevor Jesus wiederkommt. Der will die zerstreuten Kinder Gottes zusammenbringen. Vielleicht gibt es ja mehr zerstreute Kinder Gottes als gesammelte. Das ist eine Riesenschar. Also eben keine Schar, sondern eine Riesenanzahl. Es gibt eine Riesenanzahl von zerstreuten Kindern Gottes. Und das gehört aber zu seinem Tod und seinem Retterwillen dazu, dass die durch seinen Tod erlöst zusammengeführt werden, verbunden werden. Der Feind will das Gegenteil. Der will zerstreuen. Johannes 10, Vers 12. Der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Ja? Der Mietling haut ab. Ja? Und was macht der Wolf? Ein Bild für den Feind. Der raubt und zerstreut die Schafe. Der bringt die auseinander. Ist ja der Durcheinanderbringer, der Auseinanderbringer, der hat so ein paar so Hauptfähigkeiten, Hauptziele. Also der kann nur solche dummen Sachen machen. Ja. Also da passiert das. Und das, die Passionsgeschichte, da heißt es ja auch, jetzt ist die Zeit der Finsternis, sagt Jesus dann. Ja. Jetzt ist die Stunde der Finsternis, also wo die Finsternis sich wirklich manifestieren kann. In Judas, der Jesus verrät, in den Jüngern, die schlafen. Und da sagt Jesus ja auch, Johannes 16, Vers 32, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, also in der Gethsemane-Situation sozusagen, wo auch ihr zerstreut werdet, wo ihr euch zerstreuen werdet. Bei Luther heißt es, wo ihr zerstreut werdet. Jeder in das Seine. Das will der Teufel, dass jeder in das Seine zerstreut wird. Jeden für sich isolieren. Der ist da in seinem Häuschen, der ist da in seinem Häuschen. Der hat da seinen Claim, der hat da sein Ding. Jeder macht sein Ding. Jeder denkt an sich, dann ist an alle gedacht. Jeder macht so sein Ding. Oh, der Teufel, der freut sich so. Wenn jeder so schön isoliert ist, bloß nicht verbunden, dass man sich stärken, ermutigen kann, Liebe üben und Liebe lernen kann, unterstützen kann. Er vereinzelt die Leute möglichst. Und die Stunde kommt, in der Stunde der Finsternis ist genau das passiert. Und dann werden sie auch noch ihn allein lassen. Aber ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Ein Teil des Leidens, aber das ist, ihr merkt, da ist der Teufel dahinter. Ja? Es geht nicht darum, dass der Teufel die Menschen durch soziale Medien oder durch den Fernseher zerstreut, sondern dadurch, dass er sie voneinander isoliert. Deswegen heißt mit ihm zusammen, für ihn zu sein, auch mit ihm zusammen. An dieser Sammlungsbewegung irgendwie beteiligt zu sein. Ja, einzuladen, zu sammeln, mit ihm zu sammeln. Wenn du das nicht machst, dann bist du an einem Zerstreuungsprozess beteiligt. Also sagt Jesus das. Ich kann ja auch nur das so wiedergeben, wie Jesus es sagt. Wer nicht sammelt, mit mir, der zerstreut. Also an einem von beiden Punkten bist du mehr oder weniger beteiligt. Das Verrückte ist, dass in dem Augenblick, wo wir mit ihm sammeln, uns zu ihm stellen, zu seiner Gemeinde stellen, zum Volk Gottes stellen, dass wir gleichzeitig erleben, dass Menschen gegen uns sind. Da kommt das. Mit ihm zu sein, heißt auch zu ertragen, dass plötzlich Menschen gegen uns sind. Das lese ich auch noch aus Lukas 12, wo Jesus sagt, meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden auf Erden zu geben? Nein, ich sage euch, sondern Entzweiung. Jetzt geht es nicht um Krieg oder Frieden, ja, also so im politischen Sinne, sondern es bringt Entzweiung mit sich, wenn er Menschen zu sich ruft. Von nun an werden 5 in einem Haus entzweit sein, 3 mit 2 und 2 mit 3. Der Vater wird mit dem Sohn entzweit sein, der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter, die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit der Schwiegertochter, was oft gar nicht so schwer ist, und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Na gut, das ist ein Klassiker, ja, okay. Also, ja. Das steht ja schon in Micha 7, ja. Das ist eine Prophetie. Ja. Aber das ist schmerzhaft, das ist schmerzhaft. Wenn wir uns zur Familie Gottes stellen, kann ein Riss durch unsere Seele gehen, plötzlich mit der leiblichen, mit der irdischen Familie. Das kann ohne weiteres dazugehören. Muss nicht. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Gibt es auch alles. Ja? Aber ganz oft ist das so, dass es damit anfängt zumindest. Das ist hart, dass da so eine Gegnerschaft entstehen kann, nur weil wir uns zu Jesus stellen. Nur weil wir uns für Jesus, plötzlich sind Menschen gegen uns. Das ergibt sich so. Wir brauchen, manche sagen, Christen müssen gegen das sein. Christen müssen, brauchen wir gar nicht unbedingt. Das passiert von sich aus. Wenn wir uns an Jesus halten, passiert das von sich aus. Es muss allerdings auch nicht jeder, der nicht mit uns Jesus nachfolgt, unser Gegner sein. Das sagt Jesus auch. Lukas 9, Vers 50, da würde mich nachher mal die russische Übersetzung interessieren. Da könnt ihr mir vielleicht helfen, die das können. Johannes aber sprach, hat Jesus, Johannes beunruhigt, dass da jemand außerhalb von seiner Truppe Jesus, mit Jesus zu tun hatte anscheinend. Meister, wir sahen jemand in deinem Namen die Dämonen austreiben. Geht doch eigentlich gar nicht. Der muss doch mit uns irgendwie im Verbund sein. Und wir wehrten es ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Hat nicht gesagt, weil er dir nicht nachfolgt, sondern nicht mit uns. In einer anderen Gemeinschaft, in einer anderen Gemeinde. In einer anderen Kirche, ja, oder so, der folgt dir nicht mit uns nach. Geht doch eigentlich gar nicht. Man sollte ihn exkommunizieren oder so. Und Jesus sprach, wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Ja, und das ist leider in der Schlachter nicht richtig allem dem, was ich vom Griechischen vergleichen und erkennen kann. Elberfelder, Luther, Menge und viele, viele andere würden dann schreiben dann, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Also der arbeitet quasi indirekt für euch. Deswegen brauchen wir da nicht alle, die nicht mit uns und auch im selben Boot sind, sage ich, in meiner selben Blutgruppe, hindern daran. Ja. Würde mich mal interessieren, ist da im Russischen gegen uns oder gegen euch? Gegen uns, für uns oder gegen euch? Nass ist uns, gell?
Was?
Was ist euch?
Was ist euch?
Genau.
Ja, ja.
Aber hier ist doch was am ganz am Ende, gell?
Ja.
Was? Tod sah was. Und was ist euch? Oder? Also gratuliere, XML, gute Übersetzung. Ja, wie viele, viele andere auch. Nur leider die Schlachter, die wir hier oben haben, hat an uns. Es geht darum, wer nicht gegen euch, explizit gegen euch ist, der gibt ja eigentlich Raum dem Evangelium. Der ist nicht automatisch, der ist automatisch für euch eigentlich. Der hindert das ja nicht, die Ausbreitung des Evangeliums. Okay, ich will nochmal zusammenfassen, damit zum Schluss kommen. Jesus ist für uns. Jesus ist für dich und für mich. Die Frage ist, ob ich auch für ihn bin. Zeigt sich das in meinem Verhalten, dass ich für ihn bin, innerhalb der Gemeinde, seinen Dienern gegenüber? Kann ich das annehmen, dass die Gemeinde der Ort ist, wo das Geheimnis Christi sowohl mit der geistlichen als auch mit dieser irdischen Verfassung verbunden ist? Ja, manche wollen nur die spirituelle Verbindung mit der Universalgemeinde oder mit diesem Geistlichen, halten sich von diesem irdischen fern. Es gehört aber zusammen, wie bei Jesus Christus selbst auch in der Gemeinde. Möchte ich mit ihm sammeln? Möchte ich mit ihm sammeln? bin ich bereit, auch mich selbst sammeln zu lassen, mit ihm zu sammeln? Bin ich bereit, auch wenn das bedeutet, dass Menschen gegen mich sind vielleicht, mit ihm trotzdem weiter zu sammeln? Lass uns darüber beten.